Ja, wir sind in der Betrachtung vom Jesaja, des Propheten, das Buch von Prophet Jesaja, jetzt im zweiten Teil des ganzen Buchs gekommen und so teilt man das in der Betrachtung von 1 bis 39 und dann von 40 bis 66 die Kapitel. Und es hat auch seinen Grund, das werden wir schon an der Sprache merken, dass es eine andere Zeit ist, von der Jesaja hier berichtet. Er versetzt uns hier einfach in eine neue Zeit. Und in den Kapiteln davor gab es ja oft auch Geschichte, Zeitgeschichte, die ihn direkt betraf oder kurz davor war. Aber hier schreibt er schon von Zeiten, die liegen ungefähr so über 100 Jahre von dem, als er das sprach. Und er setzt hier voraus in diesen Kapiteln, dass das babylonische Gefangenschaft schon hinter dem Volk liegt. Also diese Ereignisse, wie das Volk von Nebukadnezar weggeführt wurde, die zwei Stämme, die südliche Stämme, die Stämme Israels, die 10 waren ja schon vorher in der Gefangenschaft, schon zu Zeiten Jesajas, aber dann endete ja das Kapitel 39 mit der Freude des Hiskia, dass er gesagt hat, das ist ein gutes Wort des Herrn, in meinem Leben wird das nicht geschehen. Aber da war die Vorhersage, all das, was die Babylonier hier bei dir gesehen haben, jetzt als Freunde und Verbündete, das werden die alles mitnehmen. Das wird noch alles in Gefangenschaft kommen. Und das hat ja noch Jahre gedauert und dann waren sie noch 70 Jahre, zählt man von der letzten Rückführung, weil die Gefangenschaftszüge, die waren nicht auf einmal, die zogen sich auch eine Zeit lang und dann war ja noch nach Jeremia war die Zeit der Gefangenschaft 70 Jahre. Das hatte ja Daniel ausgerechnet als Gefangener in Babylon und hat dann auch die Hoffnung geschöpft, dass das ein Ende haben wird. Und wie er sagt, als ich Buße tat für mich und mein Volk. Und dann ist ja das unter Esra dann alles geschehen. Das beschreibt Jesaja hier zukünftig und das macht das dieses Teil des Buches so anders und deswegen ist das ja auch in der Bibelkritik, wird das oft so gesagt, angenommen, dass Jesaja das gar nicht schreiben konnte, weil er das ja nicht vorher wissen konnte. Und es ist, denke ich, das stärkste Beweis dafür, dass wir hier gar keine Zweifel haben müssen, sind die Worte von Jesus, dass er Jesaja zitiert und dem Jesaja aus dem zweiten Teil, von dem man sagt, das kann Jesaja nicht sein, das sagt Jesus, zitiert ihn und sagt, so hat der Prophet Jesaja gesprochen. Aus Kapitel 40 ist in Matthäus 3, aus Kapitel 42 Jesaja steht was in Matthäus 12, aus 53, dass der leidende Knecht Gottes, Johannes 12, Matthäus 8 und dann ein Zitat von Paulus im Römerbrief, kommt auch aus, der stammt aus dem Jesaja-Buch. Und er erwähnt den Jesaja auch eindeutig als den Schreiber. Deswegen ist ja das auch so für gläubige Menschen auch keine Frage. Wir glauben ja durchgehend an Wunder der Prophetie, des Vorherwissens. Und ein Gott, der Schöpfer ist und für ihn gestern und heute und die Ewigkeit immer das heute ist, der ich bin, für ihn sind das nicht Geheimnisse. Es ist in diesem zweiten Teil auch ein besonderes Kapitel, das ist Jesaja 53. Da wird ja die Kreuzigung, der Tod des Knechtes Gottes so bildhaft beschrieben, als man sagt wirklich, der Jesaja ist dabei gewesen und hat es gesehen, wie sie Jesus gekreuzigt haben. So hat Gott im Heiligen Geist diesen Propheten das vorher offenbart. Wir haben in diesem Abschnitt, glaube ich, doch eins sehr deutlich feststellen müssen. Die Heilsgeschichte Gottes, die geht nicht durch Verbesserung, sondern es muss immer, das Menschliche muss ganz abgebrochen, zerbrochen werden. Und darauf baut Gott Heil auf. So ist doch, glaube ich, die ganze Geschichte vom Volk Israel ein Zeichen dafür. Und so ist ja das auch in der persönlichen Heilsgeschichte eines jeden Menschen. Und so beginnt dieser neue Teil oder der zweite Teil von unserer Betrachtung, Kapitel 40, mit einem Wort des Trostes. So, die Zeit der Leiden sind zu Ende. Es ist jetzt Trost angesagt. Und es ist immer, wenn der Mensch am Ende ist, dann tröstet Gott. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, der Stadt, dass ihre Mühsal vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist, dass sie von der Hand des Herrn Zweifaches empfangen hat für alle ihre Sünden. Das Leben hat genug Leid und Trost, um Trost zu bedürfen. Wenn wir jetzt mal unsere, ja, die Zeit, die wir hier so gemeinsam teilen, in der Gebetsstunde, in Gemeinden, in der Gemeinde miteinander unser Leben teilen, und wenn wir sagen würden, wir denken uns hier einfach Leid zusammen, das wäre doch gar nicht nötig, das braucht man doch gar nicht. Wozu? Da ist doch genug da. Vom Leid ist doch genug da in dieser Welt. Und ein Mensch muss nur lange genug leben, dass er das merkt, dass er das zugibt und sagt, Trost, kann ich verstehen, was das ist. Wenn Gott Trost zuspricht. Aber er schenkt das nicht, so wie hier auch beim Volk Israel, nicht vor der Buße. Und das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, dass wir das nicht zu schnell aussprechen, damit dieser Zerbruch geschehen kann, damit wir nicht trösten da, wo es noch nicht so weit ist. Und wenn Gott tröstet, dann beruhigt er nicht Menschen, dann ist das doch immer sehr echt, wahrhaftig. Da ist was dahinter. Und das haben die Menschen auch gemerkt, als Jesus gesprochen hat, Worte des Lebens, das ist nicht ein Schriftgelehrter. Der spricht, weil er es hat, weil er das, was er sagt, ist. Das hat er. Er ist das Leben selber. Wenn er hier sagt, Jerusalem, dann ist mit Jerusalem sozusagen das Herz Israels gemeint. Und nimmt sozusagen dieses Bild hier und sagt, du hast das Zweifache empfangen für deine Sünden. Und Wahrscheinlich liegt es an dem besonderen Verhältnis, sagt man, zwischen dem Volk Gottes und Gott selber. Im Verhältnis, im innigsten Verhältnis der Zusammengehörigkeit. Zu wem bekennt Gott sich noch so, dass er sagt, du bist mein Volk? Und dann natürlich sagt er auch, und wenn du dann falsche Wege gehst, dann bekommst du eben doppelt für deine Sünden. Und deswegen, Geschwister, ist das auch ein Bild oder eine Erinnerung an das Volk Israel, wenn wir die Zeit der Trübsal daran mal denken und dass es für das Volk Israel ist, dann glaube ich, ist das genau das Gleiche. Es ist immer das Zweifache. Es ist immer doppelt für die. Kein Volk hatte so viel auch Leid über sich ergehen lassen in diesen letzten 2000 Jahren. Nach der Zerstreuung, nachdem, dass sie den Messias verworfen haben. Und das war ja auch das Buch Jesaja, das uns einen Einblick gab. Was ist eine Verhärtung des Herzens? Und somit ist bis zu der Bekehrung Israels als Volk noch einiges offen. Hier war es die Zeit, dass diese Gefangenschaft zu Ende war. Es war die Zeit der Wiederherstellung und gleichzeitig ist es aber auch ein Bild von dem weinenden Jesus, dass er über Jerusalem sagt, wie oft habe ich das anders gewollt, aber ihr wolltet nicht. Und so wird euer Haus euch Wüste bleiben. Eine lange Zeit, ein doppeltes Maß. Aber hier sagt er, jetzt ist genug. Und dann wird es auch so sein. Als Jesus dieses ausspricht von der Zukunft, dann sagt er, und das wird so lange so sein, bis ihr sagen werdet, gepriesen sei der, der kommt in dem Namen des Herrn. Und dann ist es zu Ende. Das, was hier zu Ende war, wird auch später zu Ende werden in der Vollendung, in dem letzten Gericht. Jesaja sagt hier weiter, Stimme eines Rufenden, Vers 3, in der Wüste. In der Wüste band den Weg des Herrn, ebnet die Steppe, eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Höckerige soll zu Ebene werden und das Hügelige zu Talebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird sie sehen. Denn der Mund des Herrn hat es geredet. Wir kennen dieses Wort, das Neue Testament wendet dieses Wort an auf Johannes den Täufer. Und hier verschwindet der Bote hinter der Botschaft. Der Bote ist sie gar nicht zu sehen. Und das sagt ja Johannes auch. Sie fragen immer wieder, wer bist du? Und da sagt er das genau so. Ich bin nur die Stimme des Rufenden. Ich bin es nicht. In unserer Glaubenserfahrung fehlt uns das oft, dass nicht der Bruder sowieso, sondern die Botschaft im Vordergrund stehen würde. Um die es eigentlich geht, die es in sich die Wahrheit ist und die Wahrheit auch lebenbringend ist. Einerseits ist das hier die Geschichte, wo es direkt gemeint ist, die arabische Wüste musste man wirklich noch durchqueren, wenn man aus der Gefangenschaft, aus Babylon, zurück nach Jerusalem ging, war viel Gefahr da. Und Esra bittet ja auch den König, dass er sogar Begleitung bekommt vom königlichen Schutz, weil es ein gefährlicher Weg ist, der Weg zurück. Und hier sagt Jesaja, es wird vorbereitet werden, werden die Hindernisse aus dem Weg geschaffen werden. Es wird aber angewandt auf das Neue Testament, auf die Herrlichkeit des Herrn Jesus. Und da waren die gebannten Wege ja, womit würden sie eben? Was hat Johannes getan? Er ruft die Menschen zu Buße. Das sind die geebneten Wege. Das sind die Wege, die dann Herrlichkeit Gottes offenbaren. So wie der Herr Jesus seinen Jüngern gesagt hat, habe ich euch nicht gesagt. Glaubt. Und ihr werdet die Herrlichkeit Gottes sehen. Johannes 1,14. Dann staunen sie selber darüber und sagen, und das Wort wurde Fleisch, schreibt Johannes, und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und die Herrlichkeit des Herrn wird offenbar werden. Petrus erinnert sich daran in seinem Brief und sagt, 2. Petrus 1,17, denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit. Das ist Jesus. Als von der prachtvollen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Herrlichkeit des Sohnes Gottes sollen alle sehen. Dieses Bild habe ich von Siegfried Weber einfach übernommen. Er ist ja ein Mensch, der liebt den Norden. Und das sind Nordlichter. Und Nordlichter, sagt man, sind Ergebnisse von den Ausbrüchen auf der Sonne. Wenn die Sonne besondere Energien auswirft, dann ionisiert sich irgendwie die Atmosphäre da am Nordpol und dann sieht man da wunderbare Lichtspiele. Wir werden, warum er das gewählt habe, glaube ich, ist sehr verständlich. Dieses Thema wird jetzt Kapitel 40 sehr beeinflussen, dass Gott den Menschen ruft, wenn er die Herrlichkeit Gottes sehen will, dann soll er auch mal in die Schöpfung schauen. Und da wird das sich noch entwickeln. Deswegen, glaube ich, hat er auch so ein Bild gewählt von einem herrlichen Schauspiel in der Schöpfung Gottes. Und so berichtet die Bibel uns hier von dem gebannten Weg, den sie ihren Gott machen sollen. Und das ist auch wieder, hat so viele Bedeutungen, dass Gott sich hier mit seinem Volk so eins macht, dass eigentlich ein Weg aus Babel nach Jerusalem ohne Hindernisse geben sollte. Aber es war nicht nur das, sondern es war nicht nur, dass sie da einen Weg haben als Volk, sondern er sagt, es ist ein gebannter Weg für mich, für Gott. So eins macht er sich hier mit seinem Volk. Und die Aposteln bekommen diese Weisung vom Heiligen Geist, dieses Wort, eindeutig auf den Johannes, den Täufer, anzuwenden. Und so ist auch das Thema dieses Kapitels, dass die menschliche Vergänglichkeit gegenüber dem Wort Gottes gestellt wird und die Herrlichkeit Gottes in der Natur, in der Schöpfung sichtbar wird. Das Wort Gottes ist unvergänglich. Jesaja 40, Vers 6, kommt die weitere Stimme, die da jetzt was ausspricht. Die erste haben wir gelesen. Stimme eines Sprechenden. Rufe. Und er spricht, was soll ich rufen? Dann kommt die Antwort, alles Fleisch ist Gras und all seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Ja, das Volk ist Gras, das Gras ist verdorrt, die Blume abgefallen, aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Als Jesaja das aussprach, sah noch nichts danach aus. Es war noch alles nicht da. Und so erinnert Gott hier, dass sein Wort so ist wie er, dass es ewig ist. Und deswegen, wenn es jetzt sich nicht erfüllt, wenn es noch nicht sichtbar ist, dann sollen wir Menschen die Hoffnung nicht aufgeben. Denn so ist Gott. Und sein Wort ist so wie er. Es ist ewig. Die Vergänglichkeit des Menschen ist hier der Inhalt dieser Predigt. Also jede Herrlichkeit, irdische, menschliche, wird vergehen. Die soll vergehen, die wird nicht bestehen, auf die soll man sich nicht verlassen. Und das ist hier die Gegenüberstellung. Gott ist allmächtig, ist ewig. Und sein Wort ist so wie er. Und das ist der Grund für den Trost. Das ist der Grund für die Tröstung Gottes. Alles menschliche Rühmen hat ein Ende. Herrlich allein ist nur Gott. Keiner ist mehr herrlich als nur er. Und er spricht hier auch von dem Hauch, von dem Atem Jahwes, dass der nicht nur Leben schafft und belebt, sondern auch verwelken lässt. Dass er auch der Hauch des Herrn ist über sie gekommen, und deswegen sind sie verwelkt, weil alles Menschliche muss verwelken. Es geht nicht anders. Das kann Herrlichkeit Gottes nicht an sich haben, weil es vergänglich ist, irdisch, zeitlich und menschlich. Aber er ist nicht nur vertrocknend, sondern auch lebensbringend. Da strömt Leben, da wird Schöpfung lebendig, und so ist Gott alles in allem. Und so merken wir wieder, der Kreis, der muss sich immer schließen. Er ist der die menschliche Herrlichkeit zum Verdunkeln bringt, damit der Mensch auch weiß, dass es nur Gott ist, der herrlich sein kann. Und daran soll der Mensch sich halten. Seine ganze Anmut und Schönheit ist vergänglich. Nur Gott ist ewig schön. In diese Verse, als Petrus sie zitiert, dann hat er das angewandt im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, als ein Halt für die gläubigen Menschen des Neuen Testaments und hat gesagt, liebe Gemeinde, liebes Kind Gottes, du bist wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, aus dem unvergänglichen Wort Gottes. Und deswegen bleibt ja das geistliche Leben, unser neues Leben, auch ewig. Es wird ewig erhalten, weil es aus dem lebendigen Wort Gottes den Anfang hat und so auch weitergeführt wird. Und so hat Jesus ja das auch seinen Jüngern mal gesagt. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und das bleibt so. Was vom Geist geboren ist, Geist und ist Leben. Es wird deswegen auch ewig leben. Wir lesen jetzt die Verse 9 bis 11. An einem hohen Berg steige hinauf, Zion, du Verkündigerin frohen Botschaft. Erhebe mit Macht deine Stimme, Jerusalem, du Verkündigerin frohe Botschaft. Erhebe sie, fürchte dich nicht, sprich zu den Städten Judas, siehe da, euer Gott, siehe der Herr kommt mit Kraft und sein Arm übt Herrlichkeit, Herrschaft für ihn aus. Siehe, sein Lohn ist mit ihm und seine Vergeltung geht ihm vor. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er auf seinen Arm nehmen und auf seinen Schoß tragen. Die Säugende wird er sanft leiten. Der tröstende Gott tröstet, tröstet mein Volk. Durch die Wüste, in die Heimat. Und sie kannten diese Bilder. Sie wussten, was es bedeutet, eine Herde zu führen. Über eine weite Strecke. Mit Gefahren, mit Belastung. Und er sagt, er wird selber dafür sorgen. Die, die nicht können, die wird er tragen und die behütet werden sollen und die Schritt halten, die Tiere, die ihre Kleinen futtern, die Säugende, die wird er behutsam leiten, so wie das ihrem Zustand und ihrer Zeit, ihrer Notwendigkeit entspricht. Und dann kommt er hier in dem Vers 12 und 14, ist sehr ähnlich wie die Fragestunde bei Hiob. Es geht ja um den Menschen, um die Herrlichkeit des Menschen im Vergleich zu der Herrlichkeit Gottes. Und dann fragt Gott sein Volk und sagt, wer hat die Wasser gemessen mit seiner hohlen Hand und die Himmel abgegrenzt mit der Spanne und hat den Staub der Erde in ein Maß gefasst und die Berge mit der Waage gewogen und die Hügel mit Waagschalen. Jeder Mensch muss sie eindeutig verstummen und sagen, geht nicht. Ich glaube, wenn sobald wir erstmal eine südliche Route nehmen und die Alpen durchqueren, dann erinnere ich mich jedes Mal an dieses Bild und frage mich, ja, wer kann hier eine Waage halten, diese Berge darauf legen und die mal abmessen? Da merken wir, wie klein, stäubig der Mensch ist. Und das ist auch die Fragestellung Gottes hier, dass er sagt und weiß, hier muss jeder Mensch sagen, niemand kann das. auch als Gott hier angefangen hat zu fragen, das hat ihm geholfen. Das hat ihm zum Nachdenken gebracht und dadurch ist Hiob zu Einsicht gekommen und hat Buße getan. Gott stellt Fragen. Deswegen ist das nicht unvernünftig, dass wir uns auch mit Fragen des Glaubens in dieser Hinsicht auseinandersetzen. Glaube ist nicht unvernünftig, sondern er ist zum Nachdenken. Und das macht, glaube ich, den biblischen Glauben auch so anders. So Religionen, Völkerglauben, Aberglauben ist nicht rational, ist nicht zum Denken, ist etwas, was man einfach so auch ohne Denken annehmen muss. Aber hier lässt Gott das sehr oft diesen Weg gehen und wie er hier das auch macht und sagt zu seinem Volk, denkt darüber nach. Und er sagt hier weiter, Vers 15, Vers 13 erst, wer hat den Geist des Herrn gelenkt und wer ist sein Ratgeber? Als sein Ratgeber ihn unterwiesen. Mit wem beriet er sich, dass er ihm Verstand gegeben und ihn belehrt hatte über den Pfad des Rechts und Erkenntnis gelehrt und ihn dem Weg der Einsicht kundgemacht hatte? Eine Frage an jeden Menschen: Hast du Gott beraten, als er Weisheit brauchte? Kann kein Mensch Ja sagen. Müssen sie alle sagen Nein. Und dann sagt er hier, siehe, Nationen werden erachtet wie ein Tropfen am Eimer und wie ein Sandkorn auf der Waagschale. Siehe, Inseln sind wie ein Stäubchen, das emporschwebt. Ein emporschwebendes Stäubchen kennen wir aus dem Zimmer, in dem Sonnenlicht durch das Fenster scheint. Da schweben die Stäubchen. So vergleicht Gott hier die Kontinente, die Inseln mit nichts bedeutenden kleinen Stäubchen im Vergleich zu der Schöpfung und zu ihm selber. Und das werden wir auch gleich in den weiteren Vergleichen sehen. Und was will er hier sagen? Nicht Völker bestimmen den Lauf der Geschichte. Und nicht die Mächtigen dieser Welt. Denn Völker hat er geachtet wie ein Tropfen am Eimer. Das beachten wir doch gar nicht. Wenn wir einen Eimer Wasser haben, sicher ist da was, wenn man das noch geschöpft hat, irgendwo ein Tropfen dran und der fliegt irgendwo runter. Kein Mensch achtet darauf. Und so sagt er, mehr Bedeutung hat das auch alles nicht. Wenn wir von Wert sprechen, ist es was anderes. Aber von der auswirkenden Macht ist der Mensch wie ein Tröpfchen am Eimer. Und er hat, und sie bestimmen nicht das Recht Gottes. In den Versen 18 bis 20 wird noch einmal auf die besondere Situation der Menschen eingegangen, die sich Götzen machen. Und hier spricht er von den von Menschen gemachten Göttern. Wie sinnlos das ist, diese Götzen zu beachten. Und er sagt, ihr merkt doch, wie das gemacht wird. Und wenn einer nicht genug Geld hat, dann nimmt er nicht mal Hartholz, dann nimmt er Einfaches. Das ist doch alles nichts. Dieses Thema wird hier angesprochen. Und dann weiter im Vers 21 fragt er, wisst ihr es nicht? Hört ihr es nicht? Ist es euch nicht von Anfang an verkündet worden? Habt ihr nicht Einsicht erlangt in die Grundlegung der Erde? Er ist das, der da thront über den Kreis der Erde. Und ihre Bewohner sind wie Heuschrecken. Der die Himmel ausspannt, hat wie einen Schleier und sie ausgebreitet hat wie ein Zelt zum Wohnen. Der die Fürsten zu nichts macht, die Richter der Erde in Nichtigkeit verwandelt. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stock Wurzeln der Erde geschlagen, da bläst er sie schon an und sie verdorren. Und ein Sturmwind rafft sie wie Stoppeln hinweg. Wen denn wollt ihr mich vergleichen, dem ich gleich wäre, spricht der Heilige. Hebt eure Augen auf empor und sieht, wer hat das alles geschaffen? Und hier ist ein Abschnitt, der uns wirklich dazu anleitet, auch mal einen Sternenhimmel zu beobachten und sich darüber zu staunen, darüber nachzudenken, sich zu wundern und diesen Vergleich und diese Gedanken des Schöpfers auch mal nachzugehen, dass er sagt, hebt eure Augen mal auf und schaut euch das an. Was könnt ihr da sehen? Dass Gott sich auch in den kleinsten Dingen, in eine Zelle des Menschen wunderbar offenbart, ist ein großes Staunen. Dass er das aber auch in der Größe macht, in dem Kosmos, in dem Universum, in der unendlichen, für uns Menschen unendliche Größe, tiefe Unbegreiflichkeit, die gleiche Gedanken hat Gott im Hiob vorgeschlagen zu tun. Er hat gesagt, weißt du, wo Gott ist, wo der Himmel ist? Sieh dir die Sterne an, kannst du sie fassen? Und in diesem Staunen, vielleicht erinnern wir uns noch an die Vorträge von dem Bruder Janssen, der hier mal uns eine Woche über die Sternwelt ein bisschen informiert hat. Es ist schon sehr beeindruckend, das mal sich vorzustellen. Und das, was wir hier sehen, sind Aufnahmen von Galaxien. Das heißt, das, was wir mit bloßen Augen sehen, unsere Milchstraße und alle Sterne, wenn man eine gute, klare, dunkle Nacht ist, das ist alles eine Galaxie. Solche gibt es 100 Milliarden, sagt man, was man spähen kann mit einem Teleskop. Und um das ein bisschen sich vorzustellen, hat ein Astronom mal gesagt, man kann das schon so sagen, es gibt mehr Sterne als Sandkörner auf der ganzen Erde. Die nächste Galaxie ist von uns ungefähr 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt. Man zählt jetzt ungefähr so 100 Millionen Galaxien, die man überhaupt wahrnimmt, dass es die gibt. Der Mensch weiß nicht, was Größe ist. In dem Universum gibt es auch nicht oben und unten. Das ist für uns alles unbegreiflich groß. Und Gott sagt, tut das mal, wenn ihr mich etwas mehr erfassen wollt, auch mal mit allen Sinnen des menschlichen Wahrnehmens, dann schaut euch mal meine Größe an. Und es geht ja alles darum, dass wir nicht auf Menschen vertrauen sollen, sondern auf Gott, der groß genug ist, der ewig ist, der da bleibt. Und so tröstet er sein Volk und will auch, dass sie sich so trösten lassen. Und das war ja auch der Text, den wir am Anfang gelesen haben. Weißt du es nicht? Hast du es nicht gehört? Wir werden beten, damit abschließen. Lass uns dazu aufstehen.